denn ich habe meine Folien nicht vor mir. Sprich, ich bin gespannt, was mich jetzt hinter mir erwartet. Und so werde ich etwas tun, was man nicht tun soll. Ich werde mich immer wieder umdrehen. Das geht eigentlich nicht, aber ich muss es. Und da bitte ich euch im Voraus um Entschuldigung. Wir haben lange miteinander 2. Korintherbrief gemacht. Und vielleicht habt ihr euch gefreut, dass der 2. Korintherbrief jetzt auch mal, hat sich ja länger gezogen, rum ist. Für mich ist er noch nicht rum, weil dieser Brief so gewaltig ist. Das, was Paulus uns hier sagt, was uns Gott hier im 2. Korintherbrief sagt. Und deshalb werde ich dieses Mal und vielleicht noch das eine oder andere Mal in nächster Zeit etwas aufgreifen aus dem 2. Korinther. Das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, das seht ihr hier in 2. Korinther 5, Vers 20. Der Christoph hat es eben gelesen. Botschafter an Christi Stadt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter an Christi Stadt sein. Was heißt das? Stadt, dass Jesus zu Menschen geht, gehst du oder ich. Das heißt, wenn ich zu Menschen gehe, da geht eigentlich Jesus hin. Verheißung oder ein bisschen groß? Das ist irgendwie beides, oder? Das ist etwas irgendwie beides. Wunderbare Verheißung. Stell dir vor, was Gott dir und mir zutraut als seine Kinder. Statt dass Jesus selber hingeht, schickt er uns. Und wir haben die wunderbarste Botschaft der Welt auszurichten. Und gleichzeitig, bei aller Verheißung, das ist wirklich groß. Und deshalb möchte ich es heute mit euch an einem anderen Text versuchen, ganz praktisch zu machen. Ganz praktisch. Und möchte mit euch ins Matthäusevangelium in Kapitel 5. Matthäus 5, 14 bis 16, da spricht Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt haben wir nicht gleich einen ganzen Botschafter, sondern jetzt sind wir am Vergleich mit dem Licht. Wenn ich an der Stelle von Jesus zu Menschen gehe, mit Menschen zusammen bin, Botschafter sein, das heißt auch Licht sein, Licht geben. Jesus verwendet hier 2 ganz alltägliche Bilder. Da ist einmal die Stadt auf dem Berg und einmal die Lampe auf dem Lampenständer. 2 Bilder, das kannten sie aus dem Alltag. Bei Stadt auf dem Berg vielleicht ist an Jerusalem gedacht. Na, schon ein Bild zu weit. War noch nicht Jerusalem. Vielleicht hat Jesus an Jerusalem gedacht. Wenn man nach Jerusalem hinaufgezogen ist und diese Stadt strahlend mit diesem weißen Tempel, mit dem Gold gesehen hat, das sieht man einfach, das konnte man nicht übersehen. Oder Jesus hat an eine andere Stadt auf dem Berg gedacht. Vielleicht, wir sind hier ja am See Genezareth, hat er an Hyppos gedacht. War jemand schon mal in Hyppos oder hat Hyppos gesehen? Eher weniger bekannt. Sieht man heute noch oberhalb vom See Genezareth Richtung Norden. Da ist oben eine Stadt auf dem Berg Hyppos, die ist bis heute einfach gut zu sehen. Und wenn du von der Seite guckst, kannst du nicht vorbeischauen. Jetzt, Christoph. Aber das kennt ihr. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Godesburg nehme. Aber die sieht man nur von bestimmten Blickwinkeln. Den Petersberg, sobald du in diese Richtung über den Rhein drüber schaust, das ist wie eine Stadt auf dem Berg, das sieht man einfach. Und wenn man von unserer Rheinseite darüber schaut, ist das ein Orientierungspunkt. Das ist das eine Bild, das Jesus verwendet. Das nächste, bitte. Das andere Bild, wir kennen das sprichwörtlich, das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Da heißt es ja im Text, niemand zündet eine Lampe an, stellt sie dann unter ein Gefäß. Luther hat übersetzt Scheffel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Was ihr hier im Bild seht, sind wahrscheinlich bekannt, Öllämpchen, so ungefähr so lang, bisschen länger, ganz normales Licht. Und links im Bild seht ihr einen Lampenständer. Die sind selten. Manche von euch wissen, ich habe viel in Museen gearbeitet. Und wenn man einige Museen der Großen dieser Welt kennt und findet nirgends einen Lampenständer, dann merkt man, die sind wirklich selten. Aber hier habt ihr eher die Luxusausgabe, die ist nämlich aus Bronze. Ich vermute, dass im normalen Haushalt das ein wenig schlichter zuging. Das Prinzip ist das gleiche. Du nimmst nicht einen Scheffel, das ist ungefähr wie ein Eimer. Das ist wunderbar. Dankeschön. Ein Scheffel, ein Gefäß, das sieht aus wie ein Eimer. Und wenn jetzt das mein Lämpchen ist, ich habe jetzt keine Kerze in Betrieb, um das vorzuführen, und du machst einen Eimer drüber, was passiert? Ganz einfaches Bild, ihr habt beide recht. Die einen sagen, es leuchtet nicht mehr. Ja? Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ist doch völlig widersinnig, wenn es dunkel ist und du hast ein Licht und dann versteckst du das Licht. Völlig widersinnig. Aber auch das andere stimmt. Wenn du nämlich das Gefäß da ganz drüber machst, dann bekommt das keinen Sauerstoff mehr. Es geht sogar aus. Ich glaube, auch dieser zweite Aspekt hat etwas. Zum ersten mit dem Licht geben, das ist heute unser Thema. Aber wenn du tatsächlich nicht als Christ lebst, wenn du nicht atmest als Christ, Gebet, wenn du nicht Bibel liest, wenn du das nicht lebst mit Gott, dann könnte dein Licht ausgehen, nicht nur versteckt sein. Ist ein Nebenaspekt hier im Bild, aber ein wichtiger. Ja. Eins weiter, bitte. Zwei Bilder, die das Gleiche ausdrücken. Christsein, Leben mit Jesus, Leben in der Nachfolge, ist offen sichtbar und wird gesehen. Christsein ist sichtbar und wird gesehen. Hier hat es zwei Akzente, auf die will ich eingehen. Die Bilder sind nicht einfach genau gleich. Die Stadt auf dem Berg, das Licht kann nicht verborgen bleiben, kann nicht. Das geht gar nicht. Das wird einfach gesehen. Wenn ein Nachfolger Jesu als Christ lebt, wirklich mit Jesus lebt, das wird gesehen. Positiv gesehen. Positiv. Das kann man nicht übersehen. Christen sind positiv anders. Manchmal sagt man salopp, ja, das sind ja die freundlichsten im Betrieb, oder? Am Arbeitsplatz. Christen. Wenn du freundlich bist, behaupte ich, in den meisten Firmen fällt das auf. Im Umgang miteinander. Nachbarschaft, Familie und so weiter. Du hast ein verändertes Leben und das wird gesehen. Ich sehe das hier als eine ganz tolle Verheißung Jesu. Leb mit mir, sagt Jesus, und dann wird dein Licht wirklich leuchten. So wie die Stadt, so wie der Petersberg. Man sieht es auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Verheißung. Und das finde ich an Jesus so, wirklich so, ja, das zeigt seine Liebe. Zuerst hat es ja so ganz groß ausgesehen, Botschafter an der Stelle von Jesus. Aber er geht nicht hin und sagt, jetzt mach mal, streng dich an und es wird schon ein bisschen leuchten. Nein, es fängt mit der Zusage an. Wenn du mit mir lebst, du wirst gesehen, du wirst leuchten. Die Lampe auf dem Lampenständer hat einen anderen Aspekt. Die Stadt, das Licht kann nicht verborgen bleiben. Die Lampe, das Licht darf nicht verborgen werden, darf nicht versteckt werden. Versteck dich nicht. Versteck dich nicht. Versteckst du dich manchmal? Vielleicht ist es dein Typ. Wenn du eher ein introvertierter Mensch bist, dann möchtest du nicht in der Öffentlichkeit stehen. Dann möchtest du nicht auffallen. Dann möchtest du auch nicht immer gleich reden. Und dann spricht dich jemand auf Jesus an. Und es ist einem gar nicht immer ganz so recht, oder, als Introvertierter? Wenn du, wie sagen wir auf Deutsch, das Herz auf der Zunge trägst, oder? Ja, das Herz auf der Zunge trägst, extrovertiert bist, dich über jede Gelegenheit freust und wenn keine Gelegenheit kommt, dann schaffst du dir eine, um von Jesus zu erzählen. Das ist es ganz anders. Ich hatte mal vor Jahren, ist lange her, als ich noch hier in Bonn in der christlichen Buchhandlung gejobbt habe. Wer kennt die noch? Ihr seid auch schon lange da, offenbar. In der Breite Straße, oder? Ich glaube, Weberstraße? Die war, glaube ich, tatsächlich zu... Ja, die war tatsächlich zu, an verschiedenen Standorten. Am Schluss Breite Straße. Da kam es übrigens Empfehlung, wenn eine neue Stadt kommt, sucht einen Job in einer christlichen Buchhandlung. Ihr werdet ganz viele Christen kennenlernen. Das ist toll. Und da kam jemand rein, der war eindeutig nicht fromm. Und das ist ganz toll, wenn Nicht-Fromme in den frommen Bereich kommen. Das habe ich an dieser Buchhandlung sehr geschätzt. Und hat mich nach einer Hochzeitskarte gefragt mit Bibelvers. Klasse, oder? Aber dann wollte er den Vers erklärt haben. Und ich war gerade ganz beschäftigt und war eigentlich gar nicht darauf eingestellt, jetzt einen Bibelvers zu erklären. War mir ein bisschen unangenehm, statt mich zu freuen. Und dann hat er mich auch noch gefragt, glauben Sie das? Da habe ich gemerkt, ja, das ist doch wunderbar. Und Thomas, der ist es gar nicht recht im Moment. Ja, manchmal ist das mit dem Verstecken so nahe. Mal passt es nicht, bin ich nicht drauf eingerichtet, mal entspricht es nicht meiner meinem Naturell, meinem Charakter. Ich glaube, das ist der harmlosere Grund, warum wir manchmal unser Licht verbergen. Der harmlosere Grund. Es gibt einen ganz anderen Grund, der mich sehr, sehr bewegt über die Jahre, Jahrzehnte. Und den kennen manche von euch schon. Ich habe schon einige Male davon gesprochen. Es scheint in Deutschland einen Wettbewerb zu geben, wie komme ich unerkannt in den Himmel. Schaut mich die Ursula fassungslos an. Da kann man auch fassungslos sein. Nochmal, es scheint in Deutschland bei Christen einen Wettbewerb zu geben, wie komme ich unerkannt in den Himmel. Da geht es mir nur darum, dass ich mal in den Himmel komme, und ich selbst freue mich auch darauf, in den Himmel zu kommen, das ist ja ganz klar. Aber mir ist es eigentlich nicht ganz so wichtig, wer an verlorenen Menschen links und rechts und vor mir ist. Es darf es doch eigentlich gar nicht geben, was ich gerade sage, oder? Aber das gibt's. Das kann daran liegen, und da müsste man ganz dringend dran arbeiten, dass mir verlorene Menschen wirklich nicht so wichtig sind. Aber das glaube ich nicht, dass das bei euch der Fall ist. Und wenn, dann bitte ich euch, dringend zu jemandem zu gehen und darüber zu reden. Wenn dir verlorene Menschen wirklich nicht so wichtig sind, dass du Licht für sie sein willst, oder das sollen andere machen, oder was immer auch, da ist was ganz schief. Ganz, ganz schief. Aber das glaube ich bei euch nicht. Ich glaube eher, dass man manches Mal die Art, wie ich Licht sein kann für andere, noch nicht so gefunden hat. Nicht jedem fällt das Reden so leicht. Und deshalb will ich heute darauf in der Predigt den Schwerpunkt setzen. Wie kann ich Licht sein? Ein zweiter Punkt. Der erste war ganz selbstverständliche Wirkung des Lichts. Zweiter Punkt vom Zweck des Lichtseins, Vers 16. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Jesus weiterfährt. Erzählt von mir. Erzählt von Gott. Er hat ja seine Jünger auch ausgesandt. Und sie sollten verkündigen unter anderem. Ja, aber das ist hier nicht. Hier geht's rein ums Leben im Text erstmal. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Zweck des Ganzen. Der Zweck des Ganzen. Letztendlich soll Gott gepriesen werden. Licht sein zielt auf ihn. Menschen sollen zum Glauben kommen, zum lebendigen Glauben, zu seiner Ehre, weil er sich nach Menschen sehnt und Menschen retten möchte. Das ist ein Vers, über den man lange nachdenken kann und an dem man zu knabbern hat. Ich fände es viel leichter, wenn da stehen würde, so, sie sollen eure sehr guten Worte hören, überzeugenden Worte, wie er von mir erzählt, in Klammer zum Glauben finden und dann den Vater im Himmel preisen, oder? Hier steht eine ganz, ganz große Herausforderung an jeden von uns, dass unser Leben so zeugnishaft sein soll und kann, dass Menschen daran erkennen, es existiert ein lebendiger Gott und da ist was anderes. Was ich in meinem Leben bisher festgestellt habe bei diesem Thema ist, wenn ich verändertes Leben habe, das wird bemerkt. Das wird bemerkt. Aber der Schluss auf den Vater im Himmel, der ist nicht sofort da. Die Leute schauen nicht den Werner an. Der Werner ist anders, positiv anders, und jetzt loben wir gleich den Vater im Himmel. Das geht nicht ohne Worte, ganz klar. So ist ja auch nicht gedacht. Aber hier, die Herausforderung ist Leben, Vorleben, Sein und dann erst reden. Manchmal erst, wenn man gefragt wird. Das ist mir auch wichtig geworden. Manchmal erst, wenn man gefragt wird. Du kannst schlecht hingehen und sagen, jetzt guck dir mal mein schön verändertes Leben an und fang an, es klingt schräg, aber wisst ihr, warum ich das so sage? Weil man so manches Mal wirklich verändertes Leben hat, Licht ist in seinem Verhalten, aber trotzdem nicht gefragt wird. Trotzdem nicht gefragt wird. Und das finde ich eine große Kunst. Wann soll ich dann was sagen? Oder vielleicht soll ich eher beten, dass der Nachbar, der Kollege, der Freund oder vielleicht auch der Feind mich fragt, warum ich anders bin. Und dann kann man erklären, und das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Vers, der hier ist, Matthäus 5,16. Wenn Sie mich fragen, warum ist dein Leben anders? Warum ist deine Ehe anders? Warum gehst du anders mit deinen Kindern um, als anderes tun? Und so weiter. Wenn Sie mich das fragen, wer bekommt dann die Ehre bei dieser Frage? Beziehungsweise meine Antwort. Ich, weil ich so ein schönes Leben habe? Oder tatsächlich Jesus, der das gewirkt hat? Ein dritter Punkt. Vom Lichtsein, Jesus lässt uns leuchten. Jesus lässt uns leuchten. Johannes 8, Vers 12, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Zwei Punkte hier. Einmal, ich bin das Licht der Welt. Nur wenn Jesus dich und mich leuchten lässt, funktioniert das. Sonst überhaupt nicht. Ohne dass Jesus uns jeden Tag prägt, ohne dass wir wirklich Umgang mit Jesus haben, Gebet, Bibel lesen und so weiter, ohne das wird da nichts leuchten. Ich selbst brauche eher Reinigung. Jemand hat mal in der Andacht ein schönes Bild gemacht. Wenn ohne Jesus bin ich nur eine trübe Funzel. Eine trübe Funzel, bei der das Lampenglas so dumpf und dreckig ist, dass du kaum noch erkennen kannst, ob das Licht drin brennt oder nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiges Bild. Jesus lässt uns leuchten. Das ist wahrscheinlich den allermeisten völlig klar, oder? Und man muss es doch immer wieder gesagt bekommen. Zweitens, Licht sein, hier von Johannes 8, Vers 12, da geht es darum, anderen Orientierung zu geben. Jesus überträgt die Orientierung, die er gibt, sodass man nicht mehr in der Finsternis umherirrt, das überträgt er auf uns. Ich sehe das wieder als Verheißung. Und das ist ihm doch so groß. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und überträgt das auf uns. Okay, wie machen wir es praktisch? Ich habe es überschrieben, diesen letzten Punkt. Was ist deine Art, Licht zu sein? Kennst du den Satz, jeder Christ ein Evangelist? Ja. Ja, mögt ihr den Satz? Nee? Ich mag den total. Ich habe von irgendjemand gehört, kann Druck erzeugen. Ja. Ich glaube, wenn man diesen Satz falsch versteht, dann kann dieser Satz Druck erzeugen. Und da ist auch manches Mal schon eine sehr abschreckende Wirkung gewesen. Vielleicht habt ihr das auch leidvoll erfahren müssen. Und dieser Satz ist total richtig, wenn Jesus uns zusagt, du bist Licht der Welt. Dann ist dieser Satz total richtig, aber jeder muss seine Art finden. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die ganz toll direkt evangelisieren konnten. Und wenn die einem dann sagen, jeder Christ ein Evangelist, was heißt das? Du musst genauso machen wie ich. Funktioniert doch. Ja, aber das, wenn ich aber anders bin, funktioniert das überhaupt nicht, sondern du hast einen totalen Druck, totale Überforderung und du wirst normalerweise aufgeben, weil das entspricht einem nicht. Deshalb, was ist deine Art, Licht zu sein? Und ich möchte jetzt mit euch 9 Arten anschauen. Es gibt noch wesentlich mehr. Das erste, Dienstevangelisation. Anderen praktisch helfen. Das ist das, was wir eben schon in Vers 16 haben, die guten Taten sehen. Von einer Dame namens Tabitha, Apostelgeschichte 9,36. Da heißt es, Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Und wurde dadurch für Menschen zu einem Wegweiser zu Gott. Da war Leben in der Tat positiv anders. Es gibt so viele Möglichkeiten der praktischen Nächstenliebe, die aus der Liebe Gottes fließt. Gastfreundschaft geben, trösten, Seelsorge, Zeit haben, vieles andere mehr. Ihr könnt euch das gerne aus dem Internet dann auch das Skript laden, da steht noch viel. Gibt, aber da seid ihr kreativ. Zweitens, ich habe es überschrieben, Evangelisation wie ein Apostel. Und zwar im Sinne von das Leben Jesu erzählen. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, dass, da sind es ja nur noch 11. Der Judas ist nicht mehr dabei. Sie brauchen einen Ersatz für den 12. Platz. Welche Kriterien soll ein Apostel erfüllen? Es muss ein Mann sein, der zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei war, als Jesus unter uns gelebt und gewirkt hat, von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Also, das ist nahezu die ganzen Evangelien. Leben Jesu hier auf der Erde. Erzählen. Das ist die Aufgabe eines Apostels gewesen. Zu der Zeit hier, Apostelgeschichte 1, hatten wir noch keine Evangelien, keine schriftlichen Berichte über das Leben Jesu. Wer hat diese Tradition bewahrt und auch schriftlich fixiert? Das waren genau diese Apostel. Von denen stammen die Informationen, die wir in den Evangelien haben. Und manche der Evangelien wurden sogar von Aposteln direkt geschrieben. Evangelisation wie ein Apostel heißt für mich, ich erzähle anderen im Alltag vom Leben Jesu. Jetzt machen wir einen Test. Wann hast du im Alltag das letzte Mal, nicht deinem Enkelkind oder deinem Kind, nicht einem Familienmitglied, aus dem Leben Jesu erzählt? Ich kann mich leider auch nicht melden. Also mach. Das hat mich im Blick auf mich selbst erschreckt in der Vorbereitung und ich hatte befürchtet, dass die Hände nicht gerade nach oben schießen. Kann es sein, dass wir das verlernt haben, vom Leben Jesu ganz normal zu erzählen? Nicht wenige von euch kennen die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse. Die sind wunderbar. Ist euch mal aufgefallen, dass das Leben Jesu nicht vorkommt? Geboren von der Jungfrau Maria und dann? Gelitten, gestorben. Und natürlich wusste man, als man diese Evangelien, diese Glaubensbekenntnisse aufgestellt hat, was dazwischen war. Aber es war offenbar schon damals nicht mehr das Thema. Auch das hat mich erschreckt und da möchte ich Mut machen. Es gibt ein Buch, das heißt Einfach von Jesus sprechen. Ja. Das ist das, was wir die ganze Apostelgeschichte hindurch erleben. Es wird von Jesus gesprochen, und zwar wie er gelebt hat. Nicht nur von Tod und Auferstehung. Damit habe ich Tod und Auferstehung, ihr versteht mich richtig, nicht kleiner oder nebensächlich gemacht. Überhaupt nicht. Aber das andere dürfen wir nicht vergessen. Beziehungsevangelisation, Zeit miteinander haben. Ihr habt hier als Bibeltext, dass ein Zöllner namens Levi Jesus nachfolgt. Folge mir nach, da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Stell dir vor, du kommst zum Glauben und dann lädst du sofort danach deine Freunde ein. Oder hier sind es auch noch Kollegen, die er einlädt. Das ist sein Haus öffnen. Und dann geht es bei diesem Fest, das der Levi feiert, ganz zu Recht feiert, wieder um Jesus. Wie kann ich Zeit miteinander haben, aber nicht nur, dass man zusammen grillen geht oder sonst irgendwas, sondern auch noch Jesus hineinbringt? Wie kann ich Zeit mit Nichtchristen haben, die Jesus noch nicht kennen? Ich verschärfe es noch ein bisschen. Wie kann ich ein Stück Lebensgemeinschaft mit Nichtchristen haben? Aber nicht als Missionsobjekt, bitte. Versteht mich auch hier richtig. Sondern ganz normale Gemeinschaft, damit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus im Alltag positiv erleben, in deinem Leben. Konfrontationsevangelium, Evangelisation, die Wahrheit direkt sagen. Es gibt Menschen, denen muss man die Wahrheit um die Ohren schlagen, ganz direkt. Der Petrus ist so der Typ, Pfingstpredigt, ihr habt den Herrn und Christus gekreuzigt. Man wundert sich, dass die Steine nicht fliegen bei der Entschuldigung. Konfrontation ist einem Menschen auf den Kopf zu sagen, wo er geistlich steht oder auch nicht steht. Konfrontation kann sein, einem Menschen auf den Kopf zu sagen, du bist auf dem direkten Weg in die Hölle. Haben wir hier einen Konfrontationsevangelisten? Nee? Wir haben manchmal in Deutschland ein großes Gejammer über die Gleichgültigkeit gegenüber dem Evangelium. Aber wir lassen die Menschen auch in dem Frieden. Scheint ja doch in Ordnung zu sein. Was braucht es zur Konfrontationsevangelisation? Dafür ist einmal Mut nötig. Aber ich glaube, es braucht noch mehr und wichtiger als Mut. Das eine ist Sensibilität. Sensibilität. Stell dir vor, einer liegt sowieso schon am Boden und du haust ihm das noch um die Ohren. Das ist nicht Holzhammer, das ist tödlich. Ja, du brauchst Sensibilität, wann das auch dran ist. Und du brauchst für so einen Menschen ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe. Argumentationsevangelisation, miteinander nachdenken. Eben hatten wir den Petrus, jetzt haben wir den Paulus. Ich habe hier als Beispiel Apostelgeschichte 17, die Rede in Athen auf dem Areopag. Da war Paulus vorher durch die Stadt gegangen und hat einen Altar für den unbekannten Gott gesehen. Und jetzt knüpft er in seiner Ansprache doch glatt an diesem Altar für den unbekannten Gott an und argumentiert von diesem Beispiel, was er in der Stadt gesehen hat. Was hätte der Petrus gesagt? Reiß das Ding ab. Braucht man nicht. Ja, das ist der Konfrontationsevangelist. Nein, er fängt an zu argumentieren und bringt gute Gründe und der andere, zumindest wenn er auch der Typ ist, der wird dadurch angesprochen. Und der beginnt selber nachzudenken beziehungsweise Fragen zu stellen. Wenn Menschen so Typen sind, so Menschen, die oft Kopfprobleme mit dem christlichen Glauben haben, ist das eine gute Methode. Evangelisation durch Bibellesen. Und zwar habe ich hier jetzt stehen zu zweit Bibellesen. Das ist so wie der Philippus, der einen hohen Beamten aus Äthiopien trifft, der auf dem Wagen sitzt. Und da hört der Philippus den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen und fragt ihn, verstehst du denn, was du da liest? Man hat damals laut gelesen, deshalb hier versteht das der Philippus. Das ist eine ganz tolle Methode, sowohl mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, oder auch wenn jemand gerade Jesus gefunden hat, zu zweit oder auch zu dritt Bibel lesen. Denn wenn wir jetzt hier so eine größere Gruppe sind, ich weiß ja gar nicht, ob ich das behandle, was ihr an Fragen habt. Ich weiß auch gar nicht, was ich euch fragen soll alle, was wen betrifft. Und wenn du zu zweit Bibel liest, ist ganz toll, du kannst direkt auf denjenigen eingehen. Und er hat gleich noch jemand, den er fragen kann, wie man denn das praktisch umsetzt. Kann ich nur Mut machen, ist eine ganz tolle Sache. Zeugnisevangelisation, so hat Jesus mein Leben verändert. Das ist jetzt jemand, der blind war. Ist also auch eine Veränderung, ein bisschen anderer Art Veränderung. Dem wird gesagt, Jesus, das ist doch ein Sünder. Und er antwortet, dieser Blindgeborene, der gerade von Jesus geheilt worden ist. Ob Jesus ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Also bitte jetzt keine theologischen Diskussionen. Wir stehen hier vor einem Wunder. Ob Jesus ein Sünder war, das weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ja, vorher blind. Vorher haben wir in Sünde gelebt. Vorher war in unserem Leben manches nicht in Ordnung. Aber Jesus hat verändert. Da lasse ich jemand in mein Leben schauen. Da bekommt Jesus die Ehre, weil er Veränderung geschenkt hat. Und ich möchte euch da noch eine wichtige Sache mitgeben, wie man Zeugnis gibt. Rede viel von dem, was Jesus aus dir gemacht hat und wenig davon, wie schlimm du früher warst. Habt ihr es auch schon andersrum erlebt? Also ich habe es andersrum erlebt. Das ist zum einen traurig, weil offenbar viel Negatives da war und Jesus nur wenig draus gemacht hat. Aber vor allem, ich möchte auch nicht die Sünden, den ganzen Müll hören. Warum denn? Ich möchte hören, wie Jesus konkret aus dir und mir etwas macht. Ganz viel, was Jesus aus uns gemacht hat und ganz wenig von dem anderen. Das gilt übrigens auch, wenn ihr hier vorne ein Zeugnis gebt. Bitte redet viel davon, was Jesus getan hat. Okay. Wir müssen irgendwann mal zum Ende kommen. Alltagsevangelisation, das Licht im Alltag leuchten lassen. Da hat Jesus an einem Menschen gewirkt und dann heißt es in Markus 5, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagt Jesus, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Warum ist es so viel leichter, auf der Straße jemandem etwas zu erzählen, als zu Hause, bei den Angehörigen, beim vielleicht nicht gläubigen Ehepartner? Oder den Kindern, den Verwandten, den Nachbarn. Es ist manches Mal so oft viel, viel leichter, einen Wildfremden anzusprechen. Aber es ist oft viel leichter, einen Wildfremden anzusprechen, als zu Hause Zeuge zu sein. Der Werner hat ganz treffend, ich darf es laut wiederholen, ganz treffend gesagt, die kennen dich. Ja? Die kennen dich. Und das ist der letzte Punkt, wir sind schon bei 9. Einladungsevangelisation, schau es dir an, komm mit. Da war die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Sie denkt, sie hat den Messias gefunden und geht zurück in ihr Dorf und sagt, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Und dann kommen die Leute mit, dort an den Brunnen. Und dann heißt es weiter im Text, das sagen die Leute aus dem Dorf zu der Frau, ja, jetzt haben wir es nicht nur von dir gehört, jetzt haben wir es direkt gesehen. Einladung. Wir haben manche Möglichkeit, hier in die Gemeinde einzuladen. Der Gottesdienst hier. Wir haben verschiedene Gruppen. Das ist eine tolle Möglichkeit. In einer früheren Gemeinde, in der wir waren, war eine Frau, der lag das Reden von Jesus nicht so. Das war nicht so ihr Ding. Also, dass sie gesagt hat, sie ist Christ und Jesus das schon, aber das lang erklären und das alles überhaupt nicht ihr Ding. Aber sie war von Beruf Friseuse. Und da können die Leute ja nicht weglaufen, oder? Macht sich nicht gut. Und dann hat sie denen aber nicht die Zeit von Jesus erzählt, sondern sie war so begeistert von dieser Gemeinde, war eine Gemeindegründung damals, so begeistert, kommen Sie doch mal hin. Und die kamen, weil sie überzeugt war, demjenigen kann eigentlich nichts Besseres passieren, als dass er da in die Gemeinde mitkommt. Noch ein Beispiel. Stammt nicht von mir. In einer großen amerikanischen Gemeinde hat der Pastor beobachtet, wie es eine Dreiviertelstunde vor dem Gottesdienst war und da war eine Frau in der Vorhalle, ein Gemeindeglied, und die hat ganz erwartungsvoll auf den Eingang geguckt. Sie hat auf jemanden gewartet. Ganz freudig, da wird doch einer kommen. 45 Minuten vorher. 30 Minuten vorher hat sie immer noch ganz erwartungsvoll geschaut, aber schon, ja, ein bisschen bedeppert. Betröppelt. 15 Minuten vorher war immer noch nicht gekommen und sie schaut immer noch an den Eingang, denn sie wartet auf jemanden, den sie eingeladen hat zu diesem Gottesdienst, denn hier kann derjenige Jesus begegnen. Es war 5 Minuten vorher und die Frau hat angefangen zu weinen, weil diejenige kam nicht. Und es wurde, der Gottesdienst fängt an und sie wartet noch 10 Minuten, 15 Minuten, weint. Und geht dann rein. Weil derjenige war nicht gekommen, den sie eingeladen hatte, dass er in dieser Gemeinde Jesus begegnen kann. Das ist die Einladungsevangelisation. 9 Arten, Licht zu sein. Wenn es alles nicht passt, mach dir deine eigene 10. dazu. Ja, es gibt noch mehr. Ich möchte uns jetzt gerne Stille geben. Jeder persönlich, wo ihr überlegen könnt, was ist eure Art? Und es muss ja nicht nur eine sein. Vielleicht hast du die längst gefunden. Dann danke Gott. Eine kurze Zeit der Stille.